Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Bertha von Suttner, Die Waffen nieder. Schritte auf dem Weg zum Weltfrieden. Von Marie-Janine Kalik. Die Waffen nieder war einer der größten Bucherfolge des 19. Jahrhunderts. Mit dem Friedensgedanken traf es den Geist einer vom Militarismus kontaminierten Zeit. Trifft einer zufällig den Ausdruck der Idee, die in der Luft schwebt, die in unzähligen Köpfen als Überzeugung, in unzähligen Herzen als Sehnsucht schlummert, dann schlägt sein Buch ein, erklärte die Autorin. Bis 1905, als sie den Friedensnobelpreis erhielt, erreichte der Roman 37 Auflagen und wurde weltweit in zahlreiche Sprachen übersetzt. Als Katalysator der Friedensbewegung hatte er eine ähnliche Bedeutung wie zuvor Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte im Kampf gegen die Sklaverei. Dabei war es nur ein mittelmäßig geschriebener Roman. Gut formuliert, aber unbegabt, schrieb Leo Tolstoi in sein Tagebuch. Durch das Schicksal einer Frau, die zweimal zur Kriegswitwe wurde, erzählt er von den Schrecken des Krieges und was man dagegen tun könne. Das Buch war ganz auf öffentliche Wirkung aus. In Abhandlungen kann man nur abstrakte Verstandesgründe legen, kann philosophieren, argumentieren und dissertieren. Aber ich wollte anderes. Ich wollte nicht nur, was ich dachte, sondern was ich fühlte, leidenschaftlich fühlte, in mein Buch legen können. Der Kampf Suttners galt dem Militarismus, der in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zur Staatsräson geworden war. Zitat: Festungen werden gebaut, Unterseeboote fabriziert, ganze Strecken unterminiert, kriegstüchtige Luftschiffe probiert mit einem Eifer, als wäre das demnächstige Losschlagen die sicherste und wichtigste Angelegenheit der Staaten, klagte sie. Dass Kriegsführung im Namen des Friedens nötig sei, hielt sie für militaristische Propaganda. Angesichts der Erfindung von neuer Waffentechnik und Sprengstoff könne keine Seite gewinnen. Zitat: Ein Entscheiden des Zukunftskrieges gibt es nicht. Erschöpfung, Vernichtung auf beiden Seiten. Dabei leugnete sie nicht, dass demjenigen, der angegriffen würde, das Recht zustehe, sich zu verteidigen, auch mit Waffengewalt. Aber sie wandte sich gegen die Behauptung, dass der Kriegszustand etwas gleichsam ewig Natürliches sei. Schließlich werde der Krieg von Menschen gemacht, Staatsmännern, die ihn beschließen, Generälen, die ihn befehlen und Soldaten, die ihn auskämpfen. Und wenn dem so sei, dann könnte und müsste die Menschheit doch nicht den Krieg, sondern den Frieden vorbereiten. Si vis pacem, para pacem. Aber wie? Durch die Lektüre von Kants Zum ewigen Frieden inspiriert, entwickelte Die Waffen nieder die Grundzüge eines friedenspolitischen Programms, das auf drei Säulen ruht: einer internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, einer Friedensunion zwischen den Staaten sowie einer internationalen Institution, Kraft deren das Recht zwischen den Völkern ausgeübt werden könnte. Auf zahlreichen Konferenzen der entstehenden Friedensbewegung prägte Bertha von Suttner das Konzept des Pazifismus und meinte damit, Zitat, das Bemühen, eine regel- und normenbasierte Ordnung herzustellen, die die Ausführung von Gewalt nur legitimen staatlichen Institutionen erlaubt. Schließlich überzeugte sie sogar Alfred Nobel, den Erfinder des Dynamits, Zitat, dass die Friedensbewegung aus dem Wolkengebiet der frommen Theorien auf dasjenige der erreichbaren und praktisch abgesteckten Ziele übergegangen ist. Auf ihre Anregung hin stiftete er den Friedensnobelpreis. Dass ihre Friedensappelle im Kriegsgeschrei von 1914 untergingen, hat sie selbst nicht mehr erlebt. Es spricht auch nicht gegen ihr Programm, sondern vielmehr dafür, wie dringend und aktuell es gewesen ist. Gewiss, sie hatte nur einen Gedanken, die Waffen nieder, stellte Stefan Zweig 1917 fest. Aber es ist ihre unvergängliche Größe, dass dieser Gedanke nicht nur der richtige, sondern auch der einzig wichtige unserer Epoche gewesen war. Es bedurfte der von Suttner vorhergesehenen Katastrophe des Ersten Weltkrieges, bis konkretere Schritte zu Multilateralismus und Global Governance unternommen wurden. Das moderne Völkerrecht entwickelte sich weiter und der Völkerbund institutionalisierte erstmalig das Prinzip kollektiver Sicherheit. Heute verpflichten die Vereinten Nationen die Weltgemeinschaft auf Gewaltverbot und territoriale Unversehrtheit von Staaten. Zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist es den Mitgliedsländern verboten, Gewalt anzudrohen oder anzuwenden. Nur zur Abwehr eines bewaffneten Angriffs, also zur Selbstverteidigung, oder bei schwerwiegenden Menschenrechtsverstößen, die eine Bedrohung des Friedens darstellen, sollen bzw. können militärische Mittel erlaubt sein. Auch die Idee einer Friedensunion wurde Wirklichkeit. Trotz aller Defizite hat es die europäische Gemeinschaft geschafft, dass die ehemaligen Feindstaaten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten bereits wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs begannen, eng zusammenzuarbeiten. In der Charta von Paris haben sich im Jahr 1990 32 europäische Länder sowie die USA und Kanada auf eine friedliche, demokratische Ordnung festgelegt. Dass es im 21. Jahrhundert immer noch Staaten gibt, die das Völkerrecht missachten, die Abrüstung hintertreiben, die internationale Strafgerichtsbarkeit gar nicht erst anerkennen, spricht nicht per se gegen eine regelbasierte, institutionalisierte Weltordnung. Und schon gar nicht, dass es immer noch Angriffskriege gibt, wie jenen Russlands gegen die Ukraine. Dass Selbstverteidigung notwendig und legitim ist, steht hier außer Diskussion. Aber wenn der Pulverdampf einmal verraucht ist, wird es um die Frage gehen, in welchen internationalen Rahmen, mit welchen Prinzipien, Regeln, Gesetzen und Institutionen das Gewaltverbot künftig effizienter durchgesetzt werden kann. Werther von Suttner stand mit "Die Waffen nieder" am Anfang solcher Überlegungen.
Ja, lieber Herr Kulnick, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt gerade Jonathan Beck gehört, den Verleger des Verlags C.H. Beck, der das Buch, das heute Abend im Mittelpunkt stehen soll, herausgegeben hat. Eine andere Welt, Bücher, die in die Zukunft weisen. Das ist erschienen im vergangenen Jahr 2023 im Verlag C.H. Beck. Das Projekt ist ehrgeizig. Bücher, die in die Zukunft weisen. Zukunft ist etwas, was dem Menschen naturgemäß unverfügbar ist. Wir können uns in ein gewisses Verhältnis dazu setzen, beispielsweise in das Verhältnis der Hoffnung. Aber was können wir tatsächlich machen, um mit dieser Zukunft etwas anzufangen? Naja, wir können uns schlau machen, was die Zukunft bringt oder wie wir vielleicht darin agieren. Und diesem Ziel dienen eben halt auch Bücher, die geschrieben worden sind, aus denen wir etwas ziehen können, das in die Zukunft weist. Dieses Projekt, eine andere Welt, Bücher, die in die Zukunft weisen, ist ein aufwendiges Projekt gewesen. Wir haben 110 oder 111 Autorinnen und Autoren da drin versammelt. Die Aufteilung, was Epochen anbelangt, sieht so aus, dass 6 Beiträge sind der Antike gewidmet, darunter auch dem alten China, der Bibel. Die klassische Antike kommt gleichfalls vor, nicht zuletzt mit Thukydides und Marc Aurel. Mittelalter und frühe Neuzeit, darin finden sich Beiträge von Hildegard von Bingen, Skivias, Friedrich II., das berühmte Falkenbuch. Oder zum 18. Jahrhundert gibt es 6 Beiträge zu den Jahren 1777 bis 1795. Zum 19. Jahrhundert dann schon 15. Und man merkt dann, wenn wir in unsere Epoche reinkommen, da werden es mehr. Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sind es 24, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 33 und zu unserem 21. Jahrhundert, das er erst knapp 23 Jahre hinter sich gebracht hat, ebenfalls 21. Es gibt eine ganze Reihe von behandelten Genres, ganz unterschiedlicher Natur. Ich finde, das macht einen ganz besonderen Reiz dieses Buches aus. Dazu gehört Weisheitsliteratur, wie etwa die Texte von Lao Tse oder Marc Aurel, behandelt von Leuten, die auch da was von verstehen, beispielsweise Alexander Demand, der also über Marc Aurel eine bedeutende Biografie geschrieben hat. Programmschriften und Manifeste, wie etwa die von Luther, von der Freiheit eines Christenmenschen, von Heinz Schilling, der maßgeblich publiziert hat zur Reformation und zum großen Reformationsjubiläum 2017. Texte wie beispielsweise von Marx und Engels, Kommunistische Manifest. Dann Visionen, Utopien, Dystopien, einschlägig George Orwell 1984, vorgestellt von Gerd Köhnen. Analysen zur Gegenwart und unmittelbaren Zeitgeschichte, wie beispielsweise Heinrich August Winkler über die Frage zerbricht der Westen. Geschrieben hat diesen Beitrag Ian Kershaw, einer der renommiertesten Zeithistoriker unserer Tage. Wissenschaftliche Meilensteine bilden ebenfalls ein eigenes Genre. Dazu gehört etwa Charles Darwin, die Entstehung der Arten oder Sigmund Freuds Traumdeutung. Große historische Werke, Thukydides, ein Band, ein Text, der also eine traurige Aktualität in unseren Tagen hat, der Peloponnesische Krieg. Tagebücher, Briefe, Memoiren, beispielsweise Anne Franks Tagebuch wird behandelt in einem Beitrag von Thomas Sparr. Romane und Erzählungen, Dostojewskis Großinquisitor gehört dazu, Christiane Hoffmann hat ihn dargestellt, oder Hermann Hesses Glasperlenspiel aus der Feder von Nachwit Kermani. Ich denke, die Vielfalt ist so angelegt, dass wirklich jede Frau und jeder Mann da drin bestimmt etwas findet, was mit dem eigenen Interessensgebiet korrespondiert. Ich persönlich hatte das Vergnügen, einen Teil dieser Beiträge redigieren zu dürfen. Und ich habe immer wieder gedacht, wow, das ist ein Buch, das sollte ich lesen. Also es waren wirklich, es sind wirkliche Perlen da drin vorhanden, die also auch jemand, der seit 31 Jahren sein Geld mit diesem Beruf verdient, immer noch Überraschungen bringt. Es gibt Beiträge, die doppelt ein Thema behandeln oder umgekehrt, zwei Autoren suchen sich das gleiche Thema aus. Bezeichnenderweise Thukydides, behandelt von einem sehr renommierten Gräzisten in der Universität Heidelberg, Jonas Kretlein, und Thomas Karlauf, der ein wichtiger Publizist auf dem Feld Stefan George beispielsweise ist. Alexis de Tocqueville über die Demokratie von Jörn Leonhardt, der vor einiger Zeit ein Buch vorgelegt hat, Pandora, über die, den Ersten Weltkrieg. Christian Meyer, vielleicht der renommierteste Altertumswissenschaftler unserer Tage, hat ebenfalls darüber geschrieben. Philosoph John Rawls, eine Theorie der Gerechtigkeit aus der Feder von Dieter Grimm, Ian Malcolm. Und dann gibt es Beiträge, die aus dem Rahmen fallen. Beispielsweise Franziska Augstein hat über Montaignes Essays geschrieben. Sie hat es so geschrieben, als habe jemand, der mit diesem Buch in einer ganz besonderen Beziehung steht, jemals abgelehnt, diese Essays von Montaigne im Verlag Seerbeck zu publizieren, was sehr lustig ist. Es ist also ein fiktiver Text, daher auch ein ganz eigener Reiz, der davon ausgeht. Thomas Krüger hat über Dada geschrieben. Dada ist von einer unglaublichen Modernität und hat über diese 100 Jahre, da wir jetzt Dada und die dadaistische Bewegung kennen, also nichts von seiner Aktualität verloren. Zelensky zum Beispiel, der jetzige Präsident, der hat selber ein dadaistisches Format in der Ukraine gehabt. Wolfgang Rohe über Bob Dylans Album Blonde on Blonde, wenn es um den dünnen und wilden Quecksilber-Sound von Bob Dylan geht. Das ist ebenfalls etwas, was ganz modern war, damals in diesen Tagen musikalisch völlig aus der Zeit gefallen und wiederum in die Zukunft weisen. Also ich glaube, den kleinen Überblick, den ich jetzt gegeben habe, der gibt doch ganz schön wieder, wie vielfältig dieses Werk ist, das Jonathan Beck herausgegeben hat im Verlag C.H. Beck. Und ich glaube, es ist eine Leseanregung, die sich wirklich für jedermann eignet, der gerne irgendwie mit Büchern umgeht.